Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer neuen Folge von Stoner, Frank und Frei. Und heute ist wieder so eine Folge, wo es mehr darum geht zu zeigen, was wir alles nicht wissen, als dass ich euch wirklich hier Wissen liefern kann. Es geht um ein Thema, wo ich noch nicht mal weiß, ob der Name, den ich dem Thema gebe, ob das überhaupt ein Teil der deutschen Sprache ist. Es ist sozusagen nur ein Arbeitstitel. Ich muss es nochmal nachgucken, ob es den Titel schon gibt, diesen Begriff schon gibt. Über was wir heute sprechen, ist Kryptoanthropologie. Hot damn, das Ding habe ich jetzt schön ohne Zungenbrecher rausbekommen. Ja, Kryptoanthropologie. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit über Kryptozoologie gesprochen. Das ist ja schon ein bekannteres Thema und da geht es letztens geht's darum, unbekannte Tierarten zu erforschen. Jetzt nenne ich das Kryptoanthropologie und Anthropologie ist ja die Lehre des Menschen, unter anderem auch die Herkunft des Menschen. Und wir beschäftigen uns also mit der Frage, gibt es neben uns, uns Menschen, Homo sapiens sapiens, und wir werden über diese ganzen Begriffe auch noch ein bisschen sprechen, gibt es neben uns auch noch andere Menschenarten? Oder gab es andere Menschenarten? Beides ist so die Fragestellung. Ähnlich wie bei der Kryptozoologie ist es auch ein Thema, was ist ausgestorben und was mag es noch geben. Aber das sind die Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Und es ist natürlich ein Thema, was far out ist und wo es auch einige Spekulationen gibt. Wie gesagt, wir sprechen mehr darüber, was wir alles nicht wissen oder was wir zu wissen glauben, was aber offensichtlich kein Wissen ist. Und es ist natürlich far out, das ist ein bisschen freaky. Aber bevor ihr jetzt denkt, hey, das hätte keine Relevanz oder es ist einfach nur so irgendwie Fantasy zum Entertainment, hört mal ein bisschen rein. Ich habe das Thema jetzt aufgeteilt in zwei große Teile. Der erste Teil, da beschäftigen wir uns ein bisschen mit Wissenschaftsgeschichte. Gehen also dieser Frage nach, gab es verschiedene Menschen? Wir gehen der nach und schauen mal, was die Anthropologie lehrt. Nur einfach, um zu zeigen, ob das jetzt von vornherein eine völlig fantastische Frage ist oder ob das nicht wissenschaftlich durchaus ein sehr nachvollziehbarer, sehr möglicher Gedanke wäre, dass es andere Menschen gibt. Ja? Das ist der erste Teil. Und danach gehen wir ein bisschen mehr in unsere Zeit rein, in unsere Zeiten, auch ins 20. Jahrhundert. Und ich werde euch da an einen Ort führen, das Nahanni Valley in den Northwest Territories von Kanada. Und hey, das ist wirklich einer der erstaunlichsten und vielleicht auch unheimlichsten Orte auf der Welt. Da sind einige ganz, ganz seltsame Geschichten, die von diesem Ort kommen. Und über die werde ich euch erzählen. Und wir werden es dann versuchen, vielleicht in einen Zusammenhang zu bringen. Ne? Jo, Kryptoanthropologie. Und gehen wir halt mal in die Geschichte rein. Zunächst klingt es so wie, das ist ja totaler Quatsch. Weißt du, es gibt keine anderen Menschen. Es gibt Menschen und wir haben ja die Welt entdeckt und es gibt die Ethnologie, es gibt so viele verschiedene Ethnien. Und es mag möglicherweise auch noch irgendwelche Stammesleute geben, die man nicht erkannt hat oder noch nicht entdeckt hat. Aber komplett andere Menschen, ist sowas überhaupt möglich? Naja, schauen wir mal in die Anthropologie rein, in die Wissenschaft der Herkunft auch des Menschen. Und tatsächlich hat da die Wissenschaft überhaupt kein Problem damit. Das erste Beispiel, was ihr bestimmt alle kennt, was jeder kennt, die Neandertaler. Der Neandertaler ist kein Mensch von der Definition her. Wobei auch das ist dann eben, was wir in Frage stellen müssen. Wie definiert man eigentlich genau den Menschen? Was ist denn das überhaupt? Ja, aber der Neandertaler gilt nicht als Mensch, sondern der gilt oder galt auf jeden Fall ziemlich lange in der Wissenschaft, über Jahrzehnte hinweg, galt er als so eine Art Affenmensch. Ja, nicht Mensch, sondern irgendwas zwischen Affe und Mensch. Und die Funde von dem Neandertaler, das reicht schon weit zurück. Und über Jahrzehnte hinweg wurde das eigentlich völlig falsch bewertet. Wissenschaftlich höchst fragwürdig, wie man den Neandertaler eingeordnet hat. Jetzt erst in neuerer Zeit, in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ist man dazu gekommen, die Funde von dem Neandertaler, die Funde und die Befunde, ein bisschen anders zu beurteilen, sondern man kann nicht mehr davon sprechen, also ernstzunehmende Wissenschaftler sprechen heute nicht mehr davon, dass es so eine Art Halbmensch ist, Halbaffe, sondern der Neandertaler der hat zusammen mit dem Menschen wie wir, mit dem modernen Menschen, zeitgleich gelebt. Zeitgleich und auch räumlich zum Teil gleich. Es gibt archäologische Hinweise, gerade aus Frankreich, dass dort Neandertaler und Menschen zusammen gelebt haben, möglicherweise auch im selben Clan, dass die sich auch gepaart haben, gekreuzt haben. Und tatsächlich gehen heute viele Wissenschaftler davon aus, dass die meisten Menschen von uns Teil dieser Neandertaler-Genetik in sich drin tragen. Hochinteressantes Thema. Es sind also im Grunde genommen zwei verschiedene Menschen, die da zusammengekommen sind. Ne? Und da hat die Wissenschaft mittlerweile überhaupt kein Problem mehr, das einzuräumen. Ne? Früher allerdings eben für lange Zeit wurde der Neandertaler völlig niedergemacht, ja? was einfach auch nicht stimmen kann. Denn die Archäologie hat ein paar interessante Sachen belegt. Die Neandertaler, die haben schon mit Pech gearbeitet, die haben Pech geschmolzen, um das so zu verarbeiten. Ne? Und allein dafür, da brauchst du schon ein ordentliches Feuer. In so einem normalen Lagerfeuer geht das gar nicht. Du musst da schon Temperaturen erreichen von über 300 Grad. Und allein sowas zu machen, das ist was definitiv kein Tier macht. Also überhaupt schon kein Tier kontrolliert Feuer. Aber dann Feuer auch noch so zu machen, dass es so viel Hitze hat, dass du so viel Sauerstoff zuführst, das ist im Grunde genommen schon die Vorstufe, das ist was Technisches. Schon die Vorstufe von oder der Anfang einer Entwicklung, die geendet hat in irgendwie den Hochöfen, die wir haben. Ja. Also das ist Wissenschaft, das Handwerk, das Technologie, das hat nichts mit Tieren zu tun. Ne. Das zeigt die Archäologie ganz deutlich. Ja. Aber eben die Wissenschaft, die Anthropologie, die hat den Neandertaler lange Zeit so eben diesen Malus gegeben. Warum eigentlich, müsste man sich fragen. Ja? Warum hat das die Wissenschaft so lange gemacht? Und da muss man wirklich sagen, wenn wir diese Anthropologie anschauen, es gibt wahrscheinlich kaum einen anderen Wissenschaftszweig, höchstens noch vielleicht die Theologie, die auf so wackeligen Beinen steht wie die Anthropologie. Die Anthropologie ist entstanden eigentlich aus dem Darwinismus heraus, um mit dem Ziel, die darwinistischen Ideen zu beweisen. Und die darwinistischen Ideen sind eben durch Mutationen entwickelt sich alles Leben. Und der Mensch ist also am Ende einer ewig langen Kette von Mutationen und irgendwo vorher waren Affen und dann kommt irgendwann der Mensch raus. Und dass es dort so eine lineare Entwicklung gibt, dass das eine direkt zum anderen führt. Und das ist so ein Grunddogma von der Anthropologie, schon als sie gegründet wurde. Das ist so der Anspruch, das zu beweisen. Und da hat man, das ist so unglaublich, wenn man da heute so zurückschaut auf die Wissenschaft, mit welcher Schamlosigkeit man dort gefälscht hat, Befunde völlig einseitig gedeutet hat, wie man versucht, wirklich alles so in dieses Schema reinzupressen, lineare Entwicklung. Und egal, was du findest, es muss dort rein. Und so durfte es eben den Neandertaler als ein eigenständiges Wesen mit einer gewissen geistigen Kraft, das durfte es nicht geben, weil das sprengt dann diese Linearität. Sondern dann würden wir auf einmal haben, wenn es da mehrere verschiedene Menschenarten gibt, dann fächert sich das eher so auf. Das ist genau das, was ist das Darwinistische. Und da gibt es heute immer noch Leute, so die Neo-Darwinisten. Das ist was die nicht haben wollen. Deswegen argumentieren die immer in dieser einen Linie. Aber das ist offensichtlich nicht richtig. Da wurde halt gefaked in unglaublichem Ausmaß. Da gibt es beispielsweise die Geschichte von dem Piltdown-Man. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Dort haben wirklich Spitzenwissenschaftler ihrer Zeit, damals Engländer, aber es war auch, glaube ich, der Talleyrand, hieß er, glaube ich, so französischer Spitzenwissenschaftler, Jesuit auch meines Wissens nach, war da auch beteiligt. Naja, wer auch immer das genau gefälscht hat, weiß man nicht. Aber da haben sie dann so Knochen wie nennt man das überhaupt? Also eine alte Schädeldecke von einem Menschen, aber schon richtig alt, haben sie dann kombiniert mit, ich glaube, dem Kiefer von einem Affen oder umgekehrt oder sowas. Haben das dann so zusammengebastelt, haben gesagt, hey, guck mal, jetzt haben wir den Affenmenschen gefunden. Hey, Piltdown Man. Und das galt jahrzehntelang, war das ein Standard der Anthropologie. Das war der Standard, das wurde in den Schulen und Universitäten gelernt. Hier, das ist der Beweis für diese lineare Entwicklung. Ja. Bis sich dann später schaut man das dann nochmal genauer an und stellt fest, hey, das haben sie jetzt zusammengestöpselt. Hier ist der Affe und hier ist Mensch. Hey, wir haben einen Affenmenschen. Ja. Und man kann sich das kaum vorstellen, wenn man so auf die Anthropologie schaut, wie weit die Wissenschaft verbogen haben. Also wenn wir es heute betrachten, weißt, dann denken wir uns, wow, wie crazy ist das denn so? Ah, naja, gut, das waren so die verrückten 50er. Ja, 50er Jahre zum Beispiel, da haben sowjetische Darwinisten und ey, die ganze Sowjetunion die Wissenschaft in der Sowjetunion war sehr darwinistisch. Das ist ja letztens, hier ein kleiner Exkurs, ist ja der ganze Marxismus ja auch geistig durchaus in der Folge auch von diesem Darwinismus zu sehen. Also es ist ja eine materialistische Weltsicht. Die Bücher von Marx, die heißen ja dann auch schon so historischer Materialismus und so weiter. Und das ist ja die ganze Idee dahinter, dass es da eben dass es im Menschen keine Seele gibt, nichts Geistiges gibt. Und deswegen versucht man das alles so mechanisch zu erklären. Und das ist letztens Darwinismus. Das heißt, so die Sowjetideologen, die waren eben auch Darwinisten. So, und das musste sein. Und tatsächlich ging es dort so weit, dass in der Sowjetunion Wissenschaftler, die Befunde anders gedeutet haben, da gibt es Fälle von Wissenschaftlern, die sind in den Gulag marschiert, weil die sich gegen den Darwinismus gestellt haben. Ja, das geht natürlich nicht. Ja, aber was ich erzählen wollte, in den 50ern, da haben Sowjetenwissenschaftler haben das Ziel gehabt, Schimpansen mit Menschen zu kreuzen, um zu beweisen, es gibt Affenmenschen. Und boah, das ist also eine so unheimliche Vorstellung. Und man hat es aber tatsächlich versucht. Jetzt hat Russland hat keine Schimpansen in ihrem eigenen Land. Und da haben sie dann irgendwo in Afrika, ich weiß nicht in welchem Land das war, aber irgendwas, was zur französischen Kolonialverwaltung gehört hat, dort haben sie diese Versuche machen wollen, haben schon Schimpansen gefangen und haben auch schon nach afrikanischen Frauen gesucht, die sich dann Schimpansensamen einbringen lassen und so weiter und umgekehrt auch. Und die Versuche wurden dann gestoppt von der französischen Kolonialverwaltung. Die haben gesagt, das ist unethisch, aus ethischen Gründen. Und das ist auch völlig richtig. Die haben aber nicht gesagt, das ist wissenschaftlich verwerflich, sondern aus ethischen Gründen. Und wurden diese Versuche dann dort in Afrika, und das war relativ am Anfang, wurden die dann verboten. Und ich weiß nicht, wie weit man dann diese Forschung in der Sowjetunion weitergetrieben hat, weil da bekommen wir keinen Zugriff mehr auf Akten. Also wenn da in den 50ern was da gemacht wurde, da wissen wir nicht mehr so viel. Aber in Afrika gibt es immer noch Quellen, wo man darauf rückschließen kann, auf diese Experimente, die da vorhatten. Und natürlich man hat diese Reihe nicht durchgeführt, aber es ist auch völlig von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es ist, wenn wir da heute drauf schauen, die Idee, einen Schimpansen einem Menschen zu kreuzen, es geht nicht. Es sind einfach unterschiedliche Wesen, die sind komplett unterschiedlich. Und auch wenn sich so die Darwinisten das vorstellen, das funktioniert einfach nicht. Egal wie sehr du das machst. Noch so ein weiteres. Das sei hier eine kleine Nebenlinie, ein bisschen so am Rande von unserem Thema, aber es gehört dazu, um einfach nur zu verstehen, wie schwach eigentlich diese Anthropologie und dieser ganze Darwinismus, der dahinter steht, der so das Fundament oder auch das Dach ist, der ganze Rahmen von dem. Wenn man mal schaut, auf was für schwachen Beinen diese ganzen darwinistischen Ideen stehen. Auch eine Geschichte, Wissenschaft aus dem 20. Jahrhundert, ich glaube, es war auch so in den 40er, 50er Jahren. Da haben Wissenschaftler festgestellt, dass wenn du Pflanzen bestrahlst, dass sich deren Genetik verändert. Hey, wir hatten da schon mal dann die Weiterentwicklung eigentlich von dieser Idee, eine weitere Forschung. Das würde hinführen zu dem Thema Urzeitcode. Hochinteressant, habe ich mir eine eigene Sendung dazu gemacht. Aber darum geht es den Wissenschaftlern, von denen ich jetzt berichte, nicht, sondern die haben in den 40er, 50er festgestellt, okay, wenn ich eine Strahlung verändert die Genetik der Pflanzen und es sorgt für Mutationen. Und das war die Idee, war ja, durch Mutationen entstehen neue Lebewesen. Egal, ob das Pflanzen sind, bis hin zum Mensch. Alles nur durch zufällige Mutationen im Erbgut. Ja. Und ey, Mutationen gibt es, das ist überhaupt keine Frage so. Aber können Mutationen jemals etwas Neues entstehen lassen? Das ist ja die Grundidee vom Darwinismus. Und als damals diese Wissenschaftler gemerkt haben, hey, wir können mit Bestrahlung können wir das Erbmaterial von Pflanzen verändern, dann hatten die sich gedacht, hey, da kriegen wir jetzt ein Werkzeug an die Hand, wo wir die komplette Agrarwissenschaft der Welt revolutionieren konnten. Think big, haben die damals gedacht. Ey, wenn wir jetzt es schaffen, Mutationen auszulösen, dann können wir das ja so lange machen, bis wir neue Pflanzen bekommen. Die alten Pflanzen sich vielleicht weiterentwickeln, bis hin zu neuen Pflanzen, die dann optimiert sind als Nahrungsgeber mit Kalorien oder so weiter. Weißt du, Pflanzen wollen dann solche Kartoffeln wachsen. Oder vielleicht, wenn man nur das lange genug macht, dass wir dann völlig neue Pflanzen haben, die wir jetzt noch gar nicht kennen, wo wir noch gar keine Begriffe dafür haben. Und Das ist in dieser darwinistischen Logik, erscheint das ja auch völlig schlüssig. Und man ist da mit Riesenaufwand rangegangen, mit einem Haufen Geld und hat dort Forschung gemacht und hat Pflanzen bestrahlt und hat Mutationen hervorgerufen. Und das geht, du kannst Mutationen hervorrufen. Aber was nicht geht, ist, dass sich da eine völlig neue Pflanze entwickelt. Das passiert nicht. Ja, sondern die Mutationen sind letztens auch immer wieder dieselben, die kommen. Und es gibt keine einzige Mutation, die im Grunde genommen diese Pflanze stärker gemacht hat. Also die sie stärker auch gemacht hat im Sinne von Survival gegenüber den anderen Pflanzen. Sondern alle Mutationen, die man hervorruft, sind immer eher erstmal eine Schwächung für die Pflanze. Was im Grunde genommen auch nachvollziehbar scheint. Ich glaube, da steckt auch so ganz fundamental ein Denkfehler dahinter. Das ist im Grunde genommen die Debatte Genotyp versus Phänotyp. Was hat es damit auf sich? Das klingt alles so kompliziert, aber hey, ich meine, diese komplexe Sprache, die kommt von der Wissenschaft auch selbst. Im Genotyp, da kannst du unglaublich viele Kombinationen machen. Es gibt so unglaublich viele Gene und dann die miteinander zu kombinieren, das gibt endlos, schier endlos. Es ist nicht unendlich, aber es gibt schier endlos viele Kombinationsmöglichkeiten, sodass man in der Theorie sich denkt, man könnte eigentlich mit diesem Baustein, wenn man die Kontrolle nur hätte, ja, wenn man ein Werkzeug hätte, wie man das macht, könnten theoretisch unendlich viele verschiedene Lebewesen entstehen. Das ist der Genotyp. Da ist diese Vielfalt denkbar. Aber im wirklichen Leben steht der Phänotyp gegenüber. Und was ist Phänotyp? Das ist Phäno wie Phänomen. Das ist die äußere Form, die äußere Gestalt, die Leben hat. Und da gibt es offensichtlich nicht endlos viele Formen, sondern im Grunde genommen der Phänotyp ist immer ähnlich im Leben. Wir sind als Mensch, wir haben zwei Beine und zwei Arme, aber im Grunde genommen ist es vergleichbar mit allen vier Beinern. Was es aber nicht gibt, ist plötzlich ein Lebewesen, wo hier irgendwie was rausgeht, noch ein Arm oder so. Ja. Das gibt es nicht. Sondern der Phänotyp, der scheint eben nicht unendlich zu sein. Eine Blüte ist eine Blüte. Es gibt natürlich verschiedene Formen von Blüten und da kommen dann wieder die Biologen und wir haben das alles in der Schule gelernt, der Akkordblütler, bla, so diese ganzen Klassifizierungen. Aber im Grunde, an dem Grundprinzip kannst du eben nicht was komplett anderes machen. Der Gedanke, ob es sowas gäbe, ist natürlich hochinteressanter. Also ob es auch Leben außerhalb unseres irdischen Phänotyps gäbe. Und da erinnere ich mich mal wieder an Howard Phillips Lovecraft. Den amerikanischen Schriftsteller habe ich schon öfter mal reingeschmissen, so, weil der in seinem Cthulhu-Mythos, das sind dann gleich mehrere Bücher, so, der baut dort diese Welt auf, wo eben Lebewesen sind, die außerhalb unseres Phänotyps sind. Und das macht es dann auch so gruselig. Und wie der die beschreibt, das sind dann irgendwie, der schreibt selber so, wir können sie gar nicht beschreiben, weil selbst unsere Worte nicht ausreichen, um das, was unsere Sinne wahrnehmen von diesen Wesen, um das überhaupt zu greifen. Weil es eben außerhalb unseres Phänotyps ist. Den Begriff benutzt er natürlich nicht, aber das ist, so können wir das, also so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Es gibt auf unserer Welt nichts außerhalb des Phänotyps. Es gibt natürlich unterschiedliche Phänotypen. Wenn du so in die Tiefsee gehst, da werden dann die Formen auf einmal ganz anders und das wird dann für uns auch ziemlich alien. Aber um was es hier geht, das ist, du kannst mit Genetik nicht endlos viel verschiedene Dinge einfach so bauen, sondern es steckt eben dieser Phänotyp, der rahmt es ein bisschen ein. Und dort ist vielleicht, aber das sage ich echt vielleicht ist da auch genau der Zugang zum Geist, eben zur Idee wiederum. Es ist nicht alles nur materiell zusammengebastelte. Ja, lassen wir jetzt mal so den Neandertaler, bei dem wir waren, hinter uns. Und ich möchte mal noch ein zweites Beispiel reinschmeißen von einem Wesen, wo man, ja, das ist auch alles umstritten. Ja, wie gesagt, wir wissen, dass wir nichts wissen. Anthropologie ist super umstritten. Ne? Vielleicht das noch davor. Das ist ja meine Grundidee bei so einem Thema auch, ist aufzuzeigen, wie wenig wir eigentlich wirklich wissen und wie viel mit Glauben zu tun hat. Glauben aufgrund von irgendwelchen Dogmen. In dem Fall ist halt das Dogma dieser Darwinismus. Darunter liegt vielleicht sogar noch das Dogma der Aufklärung, Materialismus. Und in diesem Rahmen werden halt alle Befunde reingesteckt. Wenn du aber jetzt mal außerhalb von diesem Rahmen bist, wie wir als Freigeister halt sind, das ist ja, warum wir Freigeister sind, um uns eben rauszubewegen aus solchen Frames. Und wir schauen das einfach mal von außen an. Ohne, wie gesagt, ich habe null Anspruch zu sagen, ich weiß es besser. Für mich ist die Herkunft des Menschen ein großes Mysterium. Aber ich kann damit leben, dass ich es nicht weiß. Aber diese Idee, dass man so eine klare Vorstellung hat, die ist halt falsch. Aber die Dinge sind umstritten. Und ich schmeiße hier noch ein Beispiel rein, weil es gibt ganz viele so Funde, wo man sagt, naja, sind es jetzt Menschen oder sind es Vormenschen oder Nebenmenschen? Diese ganzen, tatsächlich, diese ganzen Begriffe eigentlich müssten wir mal über Bord werfen. Die sind aus meiner Sicht völlig ungeeignet, um dieses Mysterium Mensch zu greifen. Was ist der Mensch? Da greifen diese 19. Jahrhundert wissenschaftlichen Rahmen, die greifen dort nicht. Diese ganzen Begriffe wie Rasse, habe ich auch mal eine eigene Sendung darüber gemacht. Ja, nur in der Kürze, wo diese Rassenidee und die Rassenlehre aus dem 19. Jahrhundert ist im Grunde genommen auch nur eine reine Projektion von dieser 19. Jahrhundert englischen Aristokratie. Die Bloodlines, die ganz oben sind, das edle Blut, ja, die Royals ganz an der Spitze und dann die ganze Aristokratie. Und unten so ist halt die Plebs, das ist das nicht so edle Blut. Und im Grunde um dieses Modell, dieses Gesellschaftsmodell, haben sie dann auf die ganze Erde drauf projiziert, weil England hat ja die ganze Welt dann irgendwo sein Imperium da aufgebaut. Und da hat man eben dann genau das drauf projiziert. Und plötzlich ist auf einmal selbst der einfache Arbeiterjunge, der in England nichts wert ist, kann aber immer noch sagen, hey, aber im Weltvergleich gehöre ich wiederum zur Spitze und andere Rassen stehen darunter. Das sind diese ganzen Ideen in dieser Anthropologie des 19. Jahrhunderts erscheinen mir komplett daneben. Und auch auf so tönenden Füßen ist das alles aufgebaut. Letztens haben wir so wenig Befunde. Gerade je älter du zurückgehst, je älter du zurückgehst in den Zehntausenden und dann Hunderttausenden von Jahren, wirklich Spuren von Menschen, also jetzt Knochen, das sind nicht so viele. Das sind in der absoluten Zahl sind es relativ wenig. Hey, dieses Studio hier würde völlig ausreichen, um alle Exponate auszustellen. Meistens sind es nur ganz kleine Stücke, ein Fragment von einem Schädelknochen. Und aus diesen winzigen Befunden werden dann so unglaublich großartige Gebilde gemacht, die dann als Wissenschaft gelten. Aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht sind wir an einem Punkt, man könnte das alles auf den Tisch legen und dann einfach mal einmal weg. Tabula rasa. Wir müssen hier echt grundlegend von vorne anfangen. Vielleicht einzelne Befunde oder einzelne Fundstücke haben schon ihren Wert, aber wir müssen es echt komplett völlig neu bewerten. Weil diese ganze Systematik, diese Kategorisierung, dieses Labeln im wahrsten Sinne des Wortes, wir kleben da was drauf auf den Knochen und hier, das ist jetzt das und das. Das ist alles aus einem falschen Fundament schon rausgewachsen. Das war von Anfang an schon verkehrt und heute weiß ich nicht mehr, ob man diese Dinge, klar, die Anthropologen versuchen das alles zusammen zu doktern, um die Grundtheorie noch aufrechtzuerhalten, aber im Grunde genommen, das kann weg. Und wir müssen es mal neu beurteilen. Ne? Übrigens, da könnte man dann auch gleich noch ein paar andere Dinge aus dem 1900 auch noch wegwerfen oder gleich mal entsorgen. Oder zumindest, dass wir uns aus diesem Einfluss befreien. Weil was heißt entsorgen? Ja, ich rede jetzt nicht davon, oh, das müssen wir verbrennen, diese falschen Bücher. Nee, die können alle bleiben als Zeitdokumente, wie hat man im 19. Jahrhundert gedacht. Aber wir sollten uns mental frei machen aus diesem Schatten des 19. Jahrhunderts. Das ist, um was es geht. Und beispielsweise auch einiges aus diesen Geschichten, die dann so zur New Age geführt haben. Ich spreche über Helena Blavatsky beispielsweise, die ja in einem ihrer Bücher, ich glaube, es war in der entschleierten Isis, auch ja diese Vorstellung gebracht hat, der Wurzelrassen. Und das ist auch so typisch 19. Jahrhundert. Und daran kann man übrigens auch erkennen, aus meiner Sicht, dass diese ganze 19. Jahrhundert, diese spiritistischen Bewegungen, aus denen dann ja die New Age-Bewegung rauswächst, die bis heute anhält, dass die keineswegs irgendwie zeitlose, große Wahrheiten der Menschheit channeln, sondern dass es einfach so sehr eingebettet ist ins 19. Jahrhundert. Diese ganze Idee von Wurzelrassen. Und Blavatsky selber sagt, sie hat sich das nicht ausgedacht, sondern es ist ja alles gechannelt. Am Anfang von irgendwelchen altägyptischen Hohepriestern. Später ist es dann mehr in Mode gekommen. So von den aufgestiegenen Meistern in Innererde, Shambhala, Himalaya, also Tibet irgendwie drin. Und dass dort dann irgendwelche Supermeister sind, die dann der Blavatsky halt sagen, was Sache ist. Aber das sind keine zeitlosen Wahrheiten, die dort kommen, sondern wir können es selbst schon am Inhalt erkennen, wenn ich mir das anschaue. Ey, das ist 19. Jahrhundert. Das ist was, wie ihr euch das vorstellt. So, das ist eure Projektion, diese ganze Idee von Wurzelrassen. Vielleicht nehmen wir den Begriff noch auf, um zu zeigen, wie problematisch das alles ist. Aber nicht uninteressant. Wie gesagt, hey, Madame Blavatsky, das war bestimmt eine super interessante Frau in ihrer Zeit, die meistgereiste Frau der Welt. Das war total spannend. Also ich will jetzt da die nicht dissen und sagen, ah, die war irgendwie finster und haben uns da auf Lügen geführt. Nee, überhaupt nicht. Das ist halt eine Kinder ihrer Zeit. Und da haben sie ihren Platz. Aber wir heute, 150 Jahre später, was muss ich fragen, echt, sollen wir uns noch mit diesen Dingen, wieso bestimmen die immer noch unsere Denkweisen? Ne? Und bei den Wurzelrassen, wie gesagt, das ist jetzt nicht wissenschaftlich. Die Wissenschaft hat ihre 19. Jahrhundert schräge Denke, diese ganze Anthropologie, aber eben auch in Bereichen von dem, was man alternativ nennt, Esoterik. Da ist noch so viel 19. Jahrhundert drin, so viel New Age Geschichten, so, die da rausgewachsen sind. Von denen gilt es sich zu trennen. Ne? Und diese Wurzelrassen, das ist halt auch, ja, 19. Jahrhundert Denke, dass es die unterschiedlichen Rassen auf der Welt, also beispielsweise, und ja, ich versuche nur so diese 1900 theosophische Denkweise nachzuvollziehen. Da gibt es dann eben die arische Rasse, die auch da, und die Rassen sind hierarchisch gegliedert, die steht dann natürlich ganz oben. Und dann gibt es verschiedene Rassen, die Asiaten, die Afrikaner und so weiter. Und die werden dann alle so hierarchisch aufgebaut. So. Natürlich ganz unten stehen dann so die Afrikaner und irgendwo und die Indianer und so weiter. Das ist 19. Jahrhundert-Denken so. Das ist keine zeitlose Wahrheit, die da von den aufgestiegenen Meistern kommen, sondern das ist 19. Jahrhundert. Ich weiß nicht, was sie da gechannelt hat, aber ich finde, allein daran kann man erkennen, du hast nicht mit irgendeinem zeitlosen Meister gesprochen, sondern du, was auch immer es ist Geist des 19. Jahrhunderts. Ja. Naja, und das mit diesen Wurzelrassen ist also auch eben sowas. Diese ganzen Begriffe scheinen mir einfach nicht tauglich zu sein, um dieses Mysterium, was ist der Mensch? Und ist der überhaupt so eng zu definieren? Aber was ist dann mit Lebewesen wie dem Neandertaler? Müssen wir denen dann alle neue Worte geben? Wissenschaftliche Worte? Neandertaler reicht ja nicht aus irgendwie. Das heißt ja nur, wo der gefunden wurde. Reden wir hier von Menschen? Reden wir von Halbmenschen? Ganz, ganz schwierig. Diese ganzen Begriffe Rasse, Art, Gattung, tatsächlich diese ganze Klassifizierung der Biologie, dieses Labels draufkleben, das scheint mir alles komplett fragwürdig und glaube ich, müssen wir wirklich fundamental überarbeiten. So, ja. Aber ich wollte euch ja noch so ein anderes Wesen vorstellen, was zeitlich auch ein bisschen näher an unsere Zeit kommt als der Neandertaler, nämlich der Flores-Mensch. Flores, das ist eine Insel in Indonesien, eine von ganz vielen. Indonesien hat da 100.000 Inseln oder so. Und in Flores, da wurde, das war schon in den 2000er Jahren, also nicht so lange her, in einer Höhle, und die Ausgrabung ging über mehrere Jahre. Am Anfang war es ein kleiner Fund, später hat man dann so ein fast komplettes Skelett gefunden. Aber da wurde jedenfalls auch eine, mir fallen immer die Worte so schwer, eine Menschenart entdeckt. Und das Spannende bei diesem Flores-Menschen ist, dass er so klein war. Der Flores-Mensch war klein. Der war gerade mal ein bisschen über einen Meter groß, 1,10 Meter oder sowas. Und das hat natürlich große, auch wieder Wellen geschlagen. Wie gesagt, hier reden wir nicht von den 50er Jahren, sondern hier reden wir wirklich aus unserer Zeit, in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, 2002 wurde das erste vom Flores-Menschen entdeckt. Das ist noch nicht so lange her. Und natürlich hat so die Mainstream-Wissenschaft, die immer noch bestimmt ist eben von diesem Darwinismus, die hat es erstmal abgelehnt. Er hat gesagt, das ist keine eigene Menschenart, weil das würde wiederum nicht in dieses Bild passen. Der Flores-Mensch ist nicht nur kleiner, sondern auch das Hirnvolumen ist viel kleiner. Und eine von den Grundideen so in dieser linearen Entwicklung vom Affen zum Menschen, als Beweislinie oder als Argumentationslinie wird immer rangeholt, dass die Gehirne immer größer geworden sind. Und dass das auch evolutionär irgendwelche Gründe hatte. Und die Gehirne werden immer größer und das ist diese Entwicklung. Jetzt kommt aber auf einmal der Flores-Mensch daher, der auch viel jünger ist von den Datierungen, eben nicht, was weiß ich, 50, 100.000 oder Jahre alt, sondern 10.000, 12.000 Jahre alt. Das ist nicht so lange her. Jetzt kommt dieser Flores-Mensch und allein schon von dem Hirnvolumen passt er dort nicht in die Reihe rein, sondern auf einmal kommt wieder was ein ganz kleines Gehirn hat. Und dann, das sprengt diese Reihe. Deswegen haben die Darwinisten, die Neo-Darwinisten, haben diese Funde in Flores abgetan, haben gesagt, das ist kein eigenständiger Mensch, das ist einfach nur ein krankhaft verkleinerter Mensch. Irgendeine Krankheit, weißt du? Und sowas gibt es ja, Kleinwüchsigkeit, ich weiß gar nicht, ob man Kleinwüchsigkeit als Krankheit bezeichnen würde. Grüße an alle so da draußen, die nicht die Größten sind. Aber man hat halt so das versucht, so darzustellen, wie das ist irgendwie, degeneriert, irgendwas Krankhaftes. Aber eigentlich schon ein Mensch wie wir. Weil es darf ja eigentlich nicht sein, dass zu der Zeit dort noch irgendwelche anderen Menschengattungen sind. Aber man hat halt immer mehr gefunden. Und tatsächlich auch so ein Schädel. Und der sieht schon anders aus, also ein bisschen als der vom Menschen. So dass heute, es ist umstritten, aber dass heute so, man glaube ich schon sagen kann, wahrscheinlich haben wir es hier auch mit einer anderen Menschengattung zu tun, eine andere Art Mensch. Und was das hier dem Flores-Menschen so unglaublich spannend macht, das ist nicht nur die Kleinwüchsigkeit, wo wir dann auch Fragen stellen könnten über all unsere Mythen und Legenden von Zwergen und natürlich auch von Riesen. Scheint das vielleicht biologisch gar nicht so abwegig. Also vielleicht kann dieser Phänotyp Mensch, so wie wir da auch schauen, aufrecht, Kopf, zwei Arme und so, zwei Hände. Also vielleicht kannst du den in verschiedenen Ausgaben präsentieren. Vielleicht gab es eine Zeit, wo es Zwerge gab. Vielleicht gab es auch eine Zeit, wo es Riesen gab. Das ist rein biologisch, ist das nicht so unvernünftig, wie es klingt, wenn man es ausspricht. Ja, aber das mag durchaus so gewesen sein. Der Flores-Mensch ist de facto ein Zwerg. Und jetzt ist halt die Frage, ist er wirklich krankhaft degeneriert oder ist es einfach etwas Besonderes, eine kleine Abspaltung sozusagen vom Menschen. Und da kommt so diese Idee, die Anthropologen kreieren, der Inselevolution. Und das ist auch durchaus ein interessanter Gedanke, Inselevolution. Die Idee ist, dass auf einer Insel, die abgeschottet ist von den anderen Ländern und von den anderen Lebewesen, dass dort möglicherweise auch besondere Bedingungen hängen, Nahrungsangebot knapp oder Nahrungsangebot Überfluss oder so. Und dass dann eben in einem abgeschlossenen Raum, einer Insel, sich eigene evolutionäre Wege auftun, die im Rest der Welt nicht passiert sind. Und da gibt es durchaus interessante Argumente dafür. Ich glaube sogar, es war auf derselben Insel Flores. Aber es könnte auch eine der Nachbarinseln gewesen sein, wo man Knochen gefunden hat von Zwergelefanten. Elefanten, die nur so groß waren, so. Aber eindeutig Elefant, ja. Auch eben nichts anderes, sondern ein Elefant, ja, mit allen Funktionen eines Elefanten nur so groß. Dann gibt es andere Inseln. Dort werden die Tiere auf einmal viel größer. Ihr kennt alle den Komodowaran. Hey, das sind eigentlich Eidechsen. Wie bei uns nur so klein, aber dort ein Komodowaran, der kann 2, 3 Meter groß sein. Ne? Unglaublich gefährliche Tiere. So. Das ist so die Idee von Inselevolution. Also in abgeschlossenen Räumen Dinge auch über relativ schnellen Zeitraum innerhalb des phänotypischen Rahmens, aber sich dort anpassen können. Und bei Flores ist es auch durchaus interessant, diese indonesischen Inseln. Es scheint auch, obwohl die, wenn du auf der Karte schaust, weißt du, sind die alle so nebeneinander, diese Inseln, Bali und so, Lombok und irgendwo kommt da mal Flores. Aber da scheint irgendwo, ab da, wo Flores kommt, da scheint auch eben so eine Art Scheide zu sein. Also auch durch Strömungen oder so weiter. Also so eine Grenze, die nicht so oft überschritten wird. Einfach sagen so Biologen manchmal, auf der einen Seite ist Löwe, Tiger, also so die großen Raubkatzen auf der anderen Seite, dann geht es dann weiter bis Richtung Australien, ist halt Känguru. Und da gibt es dann nicht mehr diese großen Raubkatzen. Warum eigentlich? Ich meine, Insel zu Insel, aber hier ist irgendwo Stopp. Hier ist so eine Grenze. Und genau dort liegt halt Flores. Was es noch so spannend macht mit diesem Flores-Menschen, warum ich den auch jetzt hier reingeschmissen habe, ist die Zeit. Der Flores-Mensch, der wird datiert auf 10.000 bis 12.000 Jahre alt. Und das ist nun wirklich eine Zeit, wo definitiv wir Menschen hier schon an ganz vielen Orten auf der Welt unsere Spuren hinterlassen haben. Das heißt, wenn das mit dem Flores-Menschen stimmt, wenn das eine eigene Art von Mensch ist, wie gesagt, bei den Begriffen, ich weiß selber nicht, wir brauchen neue Begriffe, aber ich kann es auch nicht alles allein machen, ich bin jetzt auch nicht derjenige, ich fühle mich da auch nicht berufen. So. Ich zeige nur auf, hey, hier Anthropologie, das ist so weit daneben, wir müssen uns mal von dem befreien. Was aber dann das Neue ist und was dann geeignet ist, das kann ich euch nicht bieten. Ich bin auch kein Superhirn oder so. Ich schiebe nur so eine Diskussion an. Aber was hier das Entscheidende ist, wenn eben der Flores-Mensch eine eigene Linie ist, ein eigener Mensch ist, dann ist es schon der Beweis dafür, der ist zeitgleich mit dem modernen Menschen gewesen. Das schmeißt natürlich dieses darwinistische Bild komplett um und jetzt kriegst du langsam wieder die Kurve eigentlich zu unserem Thema heute. Das zeigt auch, dass es keineswegs so ein verrückter Gedanke ist, oh, du bist der Vollspinner, wenn du dir vorstellen könntest, dass vielleicht auch heute noch solche Menschen, Nebenlinien irgendwie existieren auf dieser Welt. Weil wenn es vor 10.000, 12.000 Jahren möglich war, warum soll es heute nicht auch so sein? Und wir die halt nur nicht entdeckt haben. Und hier sind wir direkt bei Kryptoanthropologie. So eine kleine Seitenfrage wäre auch noch, warum sind eigentlich dieser Floris-Mensch beispielsweise, warum ist der eigentlich ausgestorben? Ist der ausgestorben, weil dann irgendwann andere Menschen den überfallen haben und einfach vertrieben haben? Ich weiß es nicht genau. Weil er eigentlich war der perfekt angepasst an diese Insel Flores. Und selbst in einem ganz kleinen Rahmen kann sich im Grunde genommen so eine Population über lange Zeiträume halten. Da schmeiße ich nur noch mal rein, hier die Nordsentinelesen. North Sentinel Island. Es gehört zu den Andamanen im Indischen Ozean, ist das. Zwischen Indien und Thailand, so grob gesagt, ja. Also in diesem Teil des Indischen Ozeans. Und da gibt es ja mehrere so ganz kleine Völker, Stämme noch, die Andamanen-Tribes. Und einer davon, die sind was ganz Besonderes, sind die North Sentinelesen. Das ist eine super kleine Insel, North Sentinel Island. Und dort lebt ein Volk und die leben dort, so sagt die Wissenschaft, ich weiß auch nicht genau, wie man darauf kommt, aber die leben dort schon ganz schön lange. Man sagt über vielleicht 60, 70, 80.000 Jahre. Und das ist eine winzige Population. Von diesen Nord-Sentinelesen, also wenn es 100 gibt, dann ist es schon viel. Vielleicht, also keinesfalls Tausende. Die Insel ist auch echt klein und hat wenig Ressourcen, da wachsen noch nicht mal Kokospalmen. Und die Leute dort leben aber schon seit 60.000, 80.000 Jahren dort. Warum sind die nie ausgestorben? Da hätte es auch mal irgendwann eine Katastrophe kommen können. Klar, so eine kleine Population, sehr ähnlich wie bei diesen kleinen blauen Fischchen so aus dem Devil's Hole, wo ich euch ja bei der Kryptozoologie erzählt habe. Hey, da kann ein Unwetter oder einmal so ein kleiner Tsunami kann diese Population auslöschen. Und wir hatten ja Tsunamis vor nicht allzu langer Zeit in Asien. Aber diese Leute auf den Andamanen, die sind scheinbar noch so mit der Natur verbunden. Die haben schon gecheckt, was Tsunami bedeutet und haben sich in Sicherheit gebracht. Aber Fakt ist, die sind eben auch über diese 60.000 bis 80.000 Jahre nicht ausgestorben. Und Fakt ist auch, die haben sich auch nicht wirklich verändert, oder? Weil wenn wir die heute anschauen, klar, ihre Kultur ist absolut einfach. Aber es sind eindeutig Menschen. Also ich meine, wenn du die anschaust, das sind Menschen wie du und ich. Ja. Die sind auf einem völlig anderen Kulturstand, Steinzeit. Und lehnen jeglichen Kontakt ab. Sobald da ein Fremder kommt, schießen die drauf, so mit Pfeil und Bogen. Okay, aber es sind Menschen, eindeutig. Das heißt, die haben sich auf dieser kleinen Insel in den Zehntausenden von Jahren, haben die sich überhaupt nicht verändert. Die sind weder größer geworden, noch kleiner geworden, noch anders geworden. Sie sind halt Menschen, einfach geblieben. Also das auch wieder so als ein Gegenargument auch zu dieser Inselevolution. Weil wie gesagt, ich weiß es auch nicht, wie es wirklich ist. Ja. Muss man mal drüber nachdenken. Ja, also das ist so die Idee von dem Flores-Menschen, die führt uns eben dahin, dass es tatsächlich auch heute Menschen geben kann, die nicht in unser Menschenbild reinpassen. Und was machen wir dann mit denen? Und wenn das so ist, dann zeigt es auch, wie ungeeignet unsere ganzen Begriffe sind, Mensch und Rasse und Art, weil wenn wir solche Begriffe haben, muss man sie auch irgendwie definieren. So. Aber wo ist da genau die Grenze? Das ist super schwierig. Und ich habe damit kein großes Problem, weil das ist das Mysterium. Und das ist, um was es geht, dass wir erkennen, wow, ey, auch diese Geschichte des Menschen ist viel, viel größer. Also gut, wenn es vor 10.000, 12.000 Jahren so war, dann fragen wir uns jetzt, ist es heute auch noch denkbar, dass es heute sowas gibt? Und da greife ich mal wieder so ein paar Punkte auf, die wir bei der Kryptozoologie schon besprochen haben. Weil da habe ich auch schon gesagt, wir reden hier auch über Phänomene, wo gar nicht klar ist, reden wir von Tieren oder reden wir nicht von Menschen? Oder auch von, ja, vielleicht nochmal was ganz anderem. Ja. Beispielsweise diese ganze Geschichte rund um Yeti, Sasquatch, Bigfoot. Es geht auch in diese Richtung. Es sind so viele Geschichten und wir haben da einige auch erzählt, die lassen nicht darauf schließen, dass es ein Tier ist, wie wir ein Tier definieren, sondern ein bewusstes Wesen, ein auf eine gewisse Art selbstreflektiertes Wesen, was vorausschauend ist, was planmäßig handeln kann. Das würde ich dann doch eher Richtung Mensch schieben. Aber wie gesagt, das ist ja, worauf ich hinweisen will, dass diese Definition, diese Begriffe gar nicht so sicher sind, wie wir uns das eigentlich denken. Ja. Naja, und jetzt möchte ich euch mal so von einem Ort auf der Welt erzählen, wo es halt unglaublich viele krasse Geschichten gibt, Legenden gibt und auch einen Haufen Fälle, aus dem 20. Jahrhundert, die so einigermaßen dokumentiert sind, von Leuten, die dort verschwunden sind, die dort ums Leben gekommen sind, auf wirklich kuriose Art und Weise. Also das heißt, wir berühren ja auch so ein bisschen dieses Thema, was wir mal hatten, Missing 411. Diese ganzen Fälle von merkwürdigen, vermissten Fällen in Nordamerika, in der Wildnis. Und das berührt sich hier auch, weil möglicherweise eben das, was wir hier reden, eine Teilantwort auch ist auf dieses Phänomen. Und was ich euch jetzt hier erzählen will, ist die Story vom Nahanni Valley, Nahanni National Park. Das ist ein Nationalpark in Kanada, in den Northwest Territories. Als Europäer müssen wir wirklich uns auch mental mal so umstellen. Ich glaube, wir können uns das immer so schwer vorstellen, wie amerikanische Wildnis ist. Diese Northwest Territories in Kanada, die sind, das ist wie so ein Bundesstaat. Das ist viermal so groß wie Deutschland. Viermal so groß wie Deutschland und hat ungefähr 50.000 Einwohner. 50.000 Einwohner, viermal so groß wie Deutschland. Kannst du dir vorstellen, das ist also fast nur Wildnis. Riesenwälder, Berge, Seen, Flüsse. Es ist also auch noch nicht so weit nördlich wie jetzt, dass da nur noch Eis wäre oder sowas. Sondern es ist halt alles noch Wälder. Und tatsächlich im Zentrum, in der Mitte von diesen Northwest Territories, dort liegt der Nahanni National Park. Und Nationalpark, das klingt jetzt auch erstmal, wenn man so diese amerikanischen Nationalparks kennt, wie fast schon erschlossenes Gebiet. Nationalparks, da kannst du hinfahren mit deinem Auto, steigst da aus, kannst 3 Stunden lang spazieren gehen oder sowas. Und es ist auch eigentlich ganz gut, weil du wirklich die Natur auch erleben kannst. Aber das führt in die Irre. Dieser Nahanni Nationalpark, das ist absolute Wildnis, unzugänglich. Da gibt es keine Straße, da gibt es keine Infrastruktur, da gibt es keine Hotels, da gibt es keine Campingplätze. Um dorthin zu kommen, musst du entweder dort reinfliegen oder du musst mit tagelange Bootsreise oder laufen mit Maultier. Also es ist eine Expedition. Und es gibt nur wenige Leute, so, die auch heute so bis dorthin kommen. Obwohl es natürlich ein interessanter Ort ist, ein schöner Ort. Ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht. Kann man vielleicht schon mal nebenbei mal welche reinschmeißen. So. Das ist hier Nahanni River. Ja. Ich meine, das ist schon echt einzigartige, großartige Landschaft. Ja. Und diese Landschaft ist nicht nur extrem schwer zugänglich, sondern die hat auch geologisch einige interessante Eigenschaften. Ne? Es ist eine karstige Landschaft. Ich erwähne das, weil wo so Karstfelsen entstehen, dort hast du immer auch viele Höhlen, unterirdische Systeme. Und das ist eine von diesen Features, die diese Landschaft dort ausmacht. Also was aber noch null erforscht ist. Also da scheint es irgendwie doch unterirdisch auch noch große Höhlen, Gänge oder sowas zu geben. Was auch richtig spannend ist, es gibt dort in dieser Gegend, in diesem Nahanni National Park, es gibt eine ganze Reihe heißer Quellen, natürliche heiße Quellen. Was auch wirklich wichtig ist, wenn du überlegst, wir sind so weit im Norden, da ist natürlich Temperatur ist der Hauptfeind für Leben. Ja? Es ist einfach zu kalt. Aber wenn du konzentriert hast auf relativ engen Raum, mehrere heiße Quellen, dann geht es sogar so weit, dass die einen Einfluss haben, so ein gewisses Mikroklima organisieren. Will sagen, im tiefsten Winter mag es in diesem Nahanni Valley, und das ist auch, wir reden von einem großen Raum, also da gibt es auch verschiedene Abschnitte, aber es mag da eben Bereiche geben, die deutlich milder sind im Winter als der Rest von den Northwest Territories. Tatsächlich gibt's da Legenden, wo erzählt wurde, dort gäbe es eine Art ein Tal, was selbst im Winter schnee- und eisfrei wäre. Da gibt es Geschichten von tropischen Pflanzen. So. Es gibt Geschichten, das erzählen die Indianer dort, die Indianer, die dort leben, das sind die Deer-Indianer. Und das sind auch nur ganz wenige. Das ist wirklich, das ist kein großer Stamm. Das ist Northwest Territories, da leben nicht viele Leute so. Aber diese Deer-Indianer, die haben einen reichen Legendenschatz auch rund um dieses Nahanni Valley. Und unter anderem gibt es dort eben diese Legenden von einem Lebensraum, einem tropischen Lebensraum mitten dort in Northwest Territories. Das klingt auf dem ersten Hören auch komisch. Und tatsächlich mittlerweile, es ist zwar relativ, es ist unerschlossen, aber nicht unerforscht. Also ich meine, da ist man auch schon mit dem Flugzeug drüber geflogen. Da gibt es jetzt kein Tal, wo Palmen wachsen so. Aber Diese Legenden sind trotzdem interessant. Wir haben die heißen Quellen. Wir wissen, das mag dort ein gewisses einen Einfluss nehmen auf das Klima. Und die Frage ist, wissen wir aber alles? Also wir können mit dem Flugzeug drüber fliegen, aber wissen wir, was in der Erde drin ist? Und ich meine, hey, das ist jetzt vielleicht auch freaky stuff, aber manche von euch haben vielleicht mal hier Ice Age gesehen. Ich weiß nicht welcher, da gibt es ja mehrere Teile. Ice Age, das ist hier mit dem Mammut und wo Otto hier dieses, was ist das überhaupt, dieses eine Wesen so spielt. Ice Age. Und da gibt es einen Teil, ich weiß nicht welcher, aber in dem wird genau das aufgegriffen. Und ich weiß nicht, ob die Drehbuchautoren tatsächlich auf das Nahanni Valley im Hinterkopf hatten, um dieses Skript, diesen Plot irgendwie so rauszuhauen. Irgendwas ist da so die Geschichte, dass hier das Mammut Ice Age heißt, da schon überall ist Eis. Und die, aus irgendeinem Grund kommen die in so eine Höhle rein. Und diese Höhle, die führt immer tiefer und irgendwann eröffnet sich die Höhle und öffnet ein unglaublich großes, weites Tal. Und in diesem Tal sind halt tropische Bedingungen. Da wachsen, das ist wie im Dschungel von Zentralafrika oder so, mit der entsprechenden Flora und auch mit der entsprechenden Fauna, Tiere, die da rumlaufen. So. Und dort ist sogar die Idee, dass sich in diesem abgeschotteten, völlig abgeschotteten eigenen Lebensraum, ähnlich wie bei dieser Inselevolution, dass dort sich anderes Leben hält als im Rest der Welt. In dieser Story bei Ice Age, da sind halt dann dort Dinosaurier, die dort rumlaufen, so die anderswo ausgestorben sind. Ja, okay, ich meine, das ist jetzt kein gutes Argument, irgendwie sich auf einen Hollywood-Plot zu beziehen, aber ich drehe es ja um. Der Hollywood-Plot bezieht sich auf gewisse Geschichten, Mythen, die tatsächlich seit Jahrhunderten erzählt werden. Also so wird ein Schuh draus. Ja. Und tatsächlich, diese Indianerlegenden, die sind alt. Das ist jetzt also nicht so 20. Jahrhundert-Kram oder eine moderne Urban Legends, sondern es geht weit zurück. Und es gibt wohl auch Bilder von Indianern, die gemacht haben. Ich habe leider kein Foto davon, habe auch keins finden können, aber es wird davon berichtet, dass die Indianer auch, ich weiß gar nicht, was die genommen haben, Felle oder so, oder wo auf die gemalt haben. Aber da soll es wohl Bilder geben, wo diese Deer-Indianer Mastodons malen. Mastodon, das ist so ein Vorfahre von den Elefanten. Also so ein großes, so was bei uns ein Mammut ist. Wahrscheinlich ist es dasselbe so. Mammut, Mastodon. Also so Urelefanten. Große, mit großen Hauern und langen Rüssel. Und da gibt es Bilder, wo die Indianer diese Wesen aufmalen. Die aber definitiv, also schon seit langer Zeit nicht mehr dort in Nordwestterritorien rumrennen. Wo haben die das? Möglicherweise haben die Knochen gefunden von hier Mastodon, beispielsweise die großen Hauer oder sowas. Aber dennoch, wenn du jetzt nur die Knochen findest von so einem Mammut, kannst du da schon gleich wirklich auf den Phänotyp schließen? Kannst du da erkennen, dass da ein langer Rüssel ist? Ich meine, okay, im Rüssel gibt es auch vielleicht hier Knorpel, aber wir reden ja von Tausenden von Jahren, müsste das theoretisch alt sein. Ich glaube nicht, dass von dem Rüsselknorpel noch viel übrig ist. Wie kannst du denn daraus schließen aus den Knochen, dass dieses Tier, wenn es lebendig ist, so einen langen Rüssel hat? Ja? Oder haben die wirklich solche Tiere gesehen? Es beweist nichts, aber es zeigt einfach, hey, wir sollten es mal ernst nehmen vielleicht. Ja? Es ist immer schwierig, wenn du dich auf Mythen der Völker berufst. Weil natürlich, offensichtlich gibt es auch einige Mythen, die kannst du nicht eins zu eins nehmen. Die stehen auch für was anderes. Aber es hat sich, glaube ich, in der Geschichte schon oft gezeigt, dass gerade wir Europäer zu so einer gewissen Arroganz neigen, wenn es darum geht, Kulturen, Mythen von anderen Völkern wahrzunehmen. Sagen sie, naja, das sind ja halt Indianergeschichten, weißt du? Hey, die sind halt da in ihren Tipis den ganzen Winter, saukalt, Hunger, haben ja irgendwelche komischen Geschichten erzählt. Okay, ja, vielleicht, aber es ist auch so eine überhebliche Haltung, ähnlich wie wir es auch schon bei dem Thema Kryptozoologie wahrgenommen haben. Gerade für uns Europäer, naja, das ist doch Quatsch. Weil wir eben diese Dimension von Wildnis bei uns auch gar nicht haben und das ist einfach nicht Teil unserer Lebensrealität ist. Aber in Amerika ist es anders, ja. Und deswegen sind diese Geschichten dort wesentlich lebendiger und klingen nicht so unglaubwürdig, wie das jetzt für uns ist im europäischen Sofa, wenn man so sitzt. Ja, dieses Nahanni-Tal, es ist wirklich eine absolut faszinierende Geschichte. Und diese Deer-Indianer, die erzählen also nicht nur, dass es dort verschiedene Lebewesen gab. Die berichten also von sowas wie Mastodon, ne? Aber die berichten auch von wirklich Wesen, wo man eher sagt, naja, okay, das ist jetzt ein Fantasiewesen. Das, wie hieß es mal, der Wahila, so ein weißer Wolf, der übergroß ist. Und dieser weiße Wolf, der kann aber auch, wenn er dann, wenn du dem sein Opfer wirst, der kann dich auch verführen, indem er dann eine andere Form annehmen kann. Dann reden wir von Neudeutsch, würden wir sagen, Shapeshifting und sowas. Hochinteressant, ja? Das ist aber bei diesen Indianermythen auch schon auftaucht. Und dass sie mit einer Stimme reden können. So ein Wahila, der kann dich locken, verführen, indem er die Stimme von einem Kind annimmt, so dein Kind, und sagt, Papa, komm zu mir. Und solche Sachen so erzählen sich da die Indianer. Aber noch spannender sind eigentlich so die Geschichten, die diese Nahani-Indianer erzählt haben. Also die heißen nicht Nahani, sondern das ist der Deer-Stamm, dass man es nicht durcheinander schmeißt. Aber die sie erzählt haben eben über dieses Nahani Valley. Und die haben eben schon, die sagen, dieses Nahani Valley, das ist gefährlich. Geht dort nicht hin. Als so die ersten Weißen dann dort in der Gegend ankamen, und das ist auch noch nicht so lange her, das ist so Anfang 20. Jahrhundert, 1908, glaube ich, da sind so die ersten Goldsucher dorthin gekommen, in dieses abgeschiedene Tal, mit der Hoffnung, dort natürlich Gold zu finden, weil da einfach keiner ist. Und die wenigen Indianer, die haben gesagt, geht dort nicht hin. Geht doch nicht hin, das ist bad, das ist evil, da ist irgendwas Böses dort drin. Ne? Dort pfeift ständig der Wind, irgendwelche komischen Dinge passieren dort die ganze Zeit. Aber naja, man hat sich da halt nicht davon aufhalten lassen. Ne? Und so ging das los Anfang des 20. Jahrhunderts. Die ersten waren drei Brüder. Schatzsucher. Und die sind dorthin mühselig. Aber ey, das waren wirklich so Wildwest-Typen noch, absolut Outdoor. Ey. Da bist du Monate, jahrelang bist du da unterwegs. Also gehst da nicht mal ein Wochenende hin. Und die sind zum Goldsuchen dorthin gegangen und waren sehr erfolgreich, haben richtig viel Gold gefunden. Auf dem Weg nach Hause ist aber ihr Kanu ist gekentert und alles Gold ist verloren gegangen. Und sie sind mit leeren Händen, aber immerhin überlebt, sind sie wieder zurückgekommen. Und dann haben zwei von diesen drei Brüdern haben gesagt so, hey, wir müssen da wieder hin. Wir wissen, da ist das Gold. Das hat beim letzten Mal nicht geklappt, aber hey, lass uns da hingehen, lass uns reich werden. Ja. Und der dritte Bruder hat aber gesagt, das war vielleicht schon ein schlechtes Zeichen mit dem Kajak, lass uns das nicht machen. Naja, dann sind diese zwei von drei Brüdern sind also wieder rein und dann waren die ein Jahr, hat man nichts mehr von ihnen gehört. Und irgendwann ist dann dem dritten Bruder, der sich dann doch Sorgen gemacht, und dann hat er eine Hilfsexpedition aufgestellt oder eine Suchexpedition, halt drei, vier, fünf Leute, und die sich da auf den Weg gemacht haben, eben in dieses Nahani Valley rein, um die beiden Brüder zu suchen. Und sie kommen hier an diesem Fluss, fahren sie halt stromaufwärts, Wahnsinn, welcher Aufwand das ist. Und irgendwie entdecken sie dann an einer Stelle, so an der Seite, Spuren von einem Zelt. Und sie gehen dorthin, da ist das Zelt, und dort finden sie dann die beiden Leichname von den Brüdern. Und die beide schon offensichtlich eine ganze Weile verstorben waren. Aber was das Unheimliche daran ist, bei beiden Leichnamen hat der Kopf gefehlt. Der Kopf war nicht mehr da. Deswegen spricht man auch bei diesem Nahani Valley vom Headless Valley. Also so findet ihr das auch ganz schnell. Wenn du Headless Valley eintippst in Suchmaschinen, dann kommen diese Sachen. Und ich erzähle euch heute nur ein bisschen was. Da gibt es ganz viel drüber. Nur über diesen Nahani Valley, da gibt es Bücher drüber. Und da gibt es auf YouTube ganz viele Leute, die sich da intensiv mit beschäftigen. Ich stelle es nur vor, also dieses Nahani Valley, und sage, wow, guckt euch das mal an. So. Und auch diese Geschichten jetzt eben von diesen Goldsuchern und diese Kriminalfälle oder was auch immer, wie man es nennen mag, auch da gibt es natürlich verschiedene Geschichten. Man bezieht sich auf Zeitungsartikel, die auch schon wieder 100 Jahre alt sind. Aber es gibt halt verschiedene Varianten. Deswegen, ich erzähle euch halt nur so grob ein, aber am einen oder anderen Detail gibt es auch dort Unterschiede. Naja, Headless Valley, was ist da passiert? Die Authorities, wie man so sagt, die Behörden, ich meine, das ist vor 100 Jahren gewesen, aber selbst damals hatte man dann schon das untersucht. Ist das jetzt ein Kriminalfall? Ist da ein Verbrechen geschehen? Aber man ist darauf gekommen, das ist natürlicher Tod. Unfall oder halt einfach erfroren. Und danach hätten dann irgendwie halt Tiere so die den Kopf halt irgendwie mitgenommen. Was Komisches. Weil es ist natürlich so, wenn du in der Wildnis ist so ein Leichnam auch den Tieren ausgesetzt und die verteilen das auch dann durchaus ein bisschen. Aber das gibt es eigentlich nicht, dass ein Tier einen Kopf mitnimmt. Und dann sozusagen, den nehme ich jetzt mit, um den später zu verzehren, weil der ist halt, der ist nicht wirklich nahrhaft. Ja. Es kommt so gut wie nie vor und das ist ein bisschen komische Erklärung. Ja. Naja, jedenfalls danach war erstmal dieses Nahanni Valley wirklich, hat einen ganz schlechten Ruf gehabt. Und es hat ein paar Jahre gedauert, 8 oder 10 Jahre später, wir sind also immer noch im frühen 20. Jahrhundert, da kam wieder einer an. Das war ein Skandinavier, ich glaube ein Norweger, der auch Gold suchen wollte. Und der hat gesagt, hey, mich hält das nicht auf, hey, diese ganzen komischen Schauergeschichten, mir egal, ich gehe dort rein und ich werde reich, ich hole mir Gold. Und der hat wohl auch Gold gefunden. Auf jeden Fall gibt es da irgendeine Nachricht, die er geschickt hat, wo er gesagt hat, boah, er hat großen Prospekt entdeckt. Und man hat aber dann auch irgendwie nicht mehr viel von ihm gehört. Und auch da ist dann irgendwann wieder so eine neue Expedition reingekommen und die hat dann irgendwann diesen norwegischen Forscher gefunden. Forscher, Goldsucher. Und bei dem war es, glaube ich, so, der hatte ein Blockhaus aufgebaut, so eine Blockhütte. Und diese Hütte war komplett abgebrannt, bis auf den letzten Block. Also nicht nur so ein bisschen Feuerchen, sondern komplett vernichtet. Da ist kein Stück Holz mehr übrig, bis auf das Grundholz, wenn man so will. Und in der Hütte war dieser norwegische Prospektor auch komplett verbrannt. Und auch da wieder, der Kopf ist nicht da. Sehr merkwürdig, also sehr eigenartige Geschichte. Und auch da wieder hat man das dann als einen Unfall letzten Endes, war das dann die offizielle Erklärung, es war ein Unfall. Seine Hütte ist abgebrannt, was weiß ich, kann alles möglich passieren, hier mit deinem Kocher nicht aufgepasst, brennt die Hütte ab und ja, warum er da nicht rausgerannt ist aus seiner brennenden Hütte, keine Ahnung, ja. Aber das ist die offizielle Erklärung. Wie sehr das befriedigend ist, überlasse ich jedem von euch. Aber natürlich haben sich die meisten Leute dann schon Gedanken gemacht, Nahanni, The Headless Valley, das ist wieder jemand ohne Kopf. Ist das ein Zufall? Ich meine, auf so einem kleinen Raum, so ein ähnliches Muster. Ja, und dann gibt es im Laufe der Jahrzehnte immer wieder solche Geschichten. Da ist der eine Fall von so einem Prospektor, also Goldsucher, der wurde gefunden. Mit seinem Kopf noch, aber nicht alle sind headless. Aber es gab einige mehr Fälle eben von kuriosen Sterbearten. Ne? Eben bei dem Typen war es so, der saß neben seinem Lagerfeuer und ist erfroren. Das ist auch komisch, weißt du, erfroren, ja klar, dort in der Gegend kannst du erfrieren, aber nicht, wenn du direkt an deinem Lagerfeuer sitzt. Das heißt, du hast da schon so viel Kraft, du hast Holz gesammelt, du hast es hier hergerichtet und so. Wie kannst du da so erfrieren? Und die Leute, die den gefunden haben, die haben es beschrieben auch so grotesk. Also der sitzt da total entspannt in so einer entspannten Körperposition an seinem Lagerfeuer. Und es sieht so aus, wie als ob der auf einmal, von einem Augenblick auf einen Schock gefroren ist. Kann man sich nicht erklären. Vielleicht sind auch viele von diesen Geschichten übertrieben. Es ist lange her. Wir können es nicht genau nachvollziehen. Aber was ich sagen kann, ist, dass es das über die Jahrzehnte hinweg geht, dass es immer wieder solche Geschichten gibt aus diesem Headless Valley, was letztens ein Abschnitt ist von diesem Nahanni River. Im Nahanni Nationalpark. Da gibt es das ist eine ganze Reihe von Leuten, die dort auf kuriose Art und Weise vermisst wurden. Und das zieht sich bis in unsere Zeit. Hier der letzte richtig interessante Fall, der ist im Jahre 2005 gewesen. Und das könnt ihr auch, wenn ihr es recherchieren wollt, dann schmeiße ich mal auch den Namen rein. Das waren zwei Männer, die hießen Horsey und Hardesty. Zwei Männer, Jäger oder so. Die haben 2005 im Nahanni Nationalpark, irgendwo so am Rande von diesem Fluss, in einem Blockhaus gewohnt, so eine Blockhütte. Und der Typ, dem die Blockhütte gehört hat, der hat die sozusagen dorthin geführt. Die haben die von dem gemietet für, was weiß ich, eine gewisse Zeit, um dort zu jagen. Und der hat denen halt diese Hütte gezeigt. Hier Schlüssel haben die wahrscheinlich gar nicht, aber halt hier ist die Hütte und so schaut's aus. Und ausgemacht war, dass man sich dann, was weiß ich, 5 Tage später wieder trifft. Aber dann kamen die nicht. Und dann ist irgendwann der, dem die Hütte gehört hat, ist dann eben dorthin und hat, um zu gucken, was los ist. Und die beiden waren nicht da. So, alles andere war da, deren Ausrüstung, es war genug zu essen da und alles, aber die beiden waren nicht da. Und man hat dann eine riesen Suchexpedition losgeschickt, keine Spur von diesen beiden. 10 Tage danach findet man auf einmal von einem den Leichnam. Und zwar ziemlich nah, relativ nah an der Hütte, in einem Gebiet, wo man vorher schon abgesucht hat. Das ist auch so ein Muster, ihr erinnert euch, bei diesen Missing 411-Fällen kommt das ganz oft vor. Leute tauchen auf einmal auf, tot oder lebendig, genau dort, wo man schon ein paar Mal gesucht hat, wo man schon
wo schon viele gesucht haben, wo sich die Frage ist, der war, kann nicht die ganze Zeit dort gewesen sein. Naja, aber so war es halt. 10 Tage nachdem das offiziell wurde, ist der erste gefunden worden. Und allerdings auch mit Kopf. Ja. Aber man weiß nicht letzten Endes, warum der gestorben ist und am Wasser gestorben ist. Ja. Und dann den anderen hat man nicht gefunden. Aber nochmal 10 Tage später hat man den anderen auch gefunden. Den dann nochmal ein paar Kilometer vielleicht weiter im Fluss treibend. Und auch dort, man hat das zigmal durchsucht und keine Spur gehabt und plötzlich taucht halt dieser Leichnam dort auf. Ja. Ja, ist bis heute ungeklärt, was da passiert ist. Und auch da war die Behörden, die Royal Canadian Mountain Police, die waren dann sehr schnell dabei, auch zu sagen, naja, es ist halt irgendein Unfall passiert. Der eine hat einen Unfall, der andere versucht, ihm zu helfen. Ja, so genau kann man es nicht nachvollziehen. Aber was wir ausschließen, ist irgendwie Foul Play, wie die Amerikaner sagen. Also, dass es dort irgendwo einen kriminellen Hintergrund gibt. Also, das schließen wir aus, gibt es keine Beweise dafür. Und tatsächlich, die beiden Toten hatten jetzt auch keine Gewalteinwirkung, kein Einschussloch oder irgendwas. Ja. Aber man weiß nicht, was da passiert ist. Und die Angehörigen von denen, die waren aber ziemlich unzufrieden, dass diese ganze Suche so schnell eingestellt wird, dass da so schnell der Aktendeckel drauf gemacht wird. Naja, es sind wieder 2 Leute, die dann in der Wildnis halt erfroren sind oder so. Warum? Hey, ich meine, die haben ein Blockhaus, die haben zu essen, die haben alles da. Das ist eigentlich keine Erklärung, was dort passiert ist. Ja. Und so hat dann die Familie, die haben dann selber nochmal nachrecherchiert und uns Suchgruppen zusammengestellt und die sind selber nochmal zu dieser Blockhütte hin. Und diese Familie wiederum erzählt, als sie dort rein sind in die Hütte, letztens ist es ja dann auch deren Persönlichkeit, keine Ahnung, ob man die da geholt hat, aber jedenfalls in der Hütte hat sich da ein ganz anderes Bild gezeichnet, was im offiziellen Bericht gar nicht vorgekommen ist. In der Hütte waren nicht überall Einschusslöcher. In allen Wänden, an der Decke, im Fußboden und diese Einschusslöcher kamen alle von innen. Das heißt, die beiden Typen saßen in ihrer Hütte und haben wild geballert. Kein Mensch weiß warum, kein Mensch weiß, was passiert ist. Nahanni Valley. Ja, das sind also, hier, und dann gibt es noch viel, viel mehr spooky Stories über diesen Ort, über diesen Nahanni Valley. Und jetzt fragt man sich halt, was ist dort, was passiert dort? Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen Deer-Indianern. Diese Indianer, die dort vor Ort leben bis heute. Kleiner Stamm, nicht viele Leute. Diese Deer, die haben so unglaublich viele Legenden. Aber ich hatte es euch schon gesagt, die warnen davor. Geht nicht in dieses Nahanni Valley, da sind Bad Ghosts oder irgendwelche, weißt du, so. Es ist Tabuland. Geht dort nicht hin. So schön es ist, nicht dort siedeln, nicht dort kein Feuer machen, sich dort nicht aufhalten. Ne? Und diese Deer, die erzählen auch, dass es früher, und mir ist nicht ganz klar, was bei denen dann früher heißt, ob das dann vor 100 Jahren gewesen sein soll oder vor 1000, aber in der Deer-Mythologie wird berichtet, dass es eben früher ganz tief drin in diesem Nahanni Valley einen kleinen Stamm gab, ein kleines Volk gab. Und die nennt man die Nahas, der Naha-Tribe, so werden die genannt. Und nach denen hat vielleicht auch dann dieser ganze Park so seinen Namen, der Naha-Tribe. Und was die Deer-Indianer erzählen über diesen Naha-Tribe, das ist super interessant eben in unserem Zusammenhang. Die sagen, das war so ein kleiner Stamm, aber die waren extrem aggressiv. Die waren immer ein Stressfaktor. Die haben die Deer immer wieder überfallen, haben dort Kinder, insbesondere Mädchen geraubt und waren ständig eine Bedrohung für alle, die dort waren. Und auch schon für die ersten Europäer oder weiß ich nicht, aber halt eine Bedrohung für alle Menschen. Und jetzt haben diese Deer-Indianer, hatten irgendwann auch mal eine Zeit, wo sie richtig stark waren, haben sie gemeint, hey, in diesem Sommer greifen wir jetzt die Nahas an und wir werden uns diesen Nahas für immer entledigen und werden dieses Schlangennest von denen werden wir finden und ausräuchern. Und man wusste, dass sie da irgendwo da oben in diesem Nahanni River sind. Ne? Und dann haben dann die Deer-Indianer ihre Späher ausgeschickt, um auszuchecken, wo das Lager ist und haben das auch gefunden. Ah, da ist das Lager. Und dann sind die Späher zurück, haben die ganzen Krieger versammelt, dann sind die da hoch und wollten dieses Lager überfallen und schleichen sich dort an in der Nacht und da stehen die Tipis. Und die gehen zu den Tipis hin irgendwann, reißen auf, ja. Aber es ist keiner drin. Es ist niemand drin. Alle Tipis waren komplett leer. Der komplette Tipi-Stand, also Hausstand, Tipi-Stand, war alles noch dort. Zum Teil noch Feuerstellen, die sehr jung waren. Aber kein einziger von diesen Naha-Indianern war vor Ort. Und danach hat man nie mehr wieder davon gehört. Also das ist die Erzählung von den Deer. Danach waren diese Nahas waren einfach weg. Die sind verschwunden so. Jetzt fragt man sich natürlich, wie ist das? Wo sind die hin verschwunden? Merkwürdig ist auch schon, dass diese Deer erzählt haben, dass dieser Terror von den Nahas, von diesen Nahas, dass der nicht das ganze Jahr über war, sondern dass es immer nur so in den wärmeren Monaten geschehen ist, so im Sommer. Dort waren diese Nahas also unterwegs und haben ihre Raubzüge gemacht. Und dann hat man ein halbes Jahr hat man nichts von denen gehört. Ja. Und nachdem eben diese Deer dieses Lager überfallen wollten, danach hat man nie mehr wieder von den Nahas gehört. Und da stellt sich ja die Frage, was ist aus denen geworden? Wo sind die hin? Wo sind die hin? Ich habe es schon mal eingangs gesagt, das ist eine Karstlandschaft. Und dort gibt es Orte so, ich meine, hier schaut euch das mal an, Nahanni Valley, das ist einer der schönsten Orte wahrscheinlich der Welt. Hier, dieses Bild ist, du kommst so raus aus so einer Schlucht, du bist auf dem Fluss und da sind echt Felswände, die gehen 100 Meter hoch oder so, links und rechts, so ein Canyon. Das geht dann über mehrere Meilen oder Kilometer, wo echt Wildwasser ist und um dich rum nur diese Schluchten. Irgendwann öffnet sich wieder so ein Canyon, das ist dann so ein Blick, also dann kommt wieder so ein Bereich. Also absolut abgefahren, ne? Wunderschön. Ne? Aber es gibt eben in dieser Karstgegend sehr, sehr viele Höhlen. Ne? Und hier habe ich mal so ein Bild da, das ist unten ist irgendwo die Schlucht. Also unten ist das Wasser und du fährst unten mit deinem Kajak und siehst dann solche Höhleneingänge. Das ist ziemlich groß, ist jetzt kein Größenverhältnis da, aber das ist mehrere Meter hoch, dieses Loch. Also es ist ein Rieseneingang, es ist nicht nur so, wo man sich geduckt irgendwie reinbewegen muss. Und da gibt es ganz viele von denen. Und noch nie war jetzt irgendein Mensch dort oben. Also keiner weiß, was dort ist. Also, das ist so wilde Gegend. Und wer auch immer dort, oder wenn dort jemand sich versteckt, dann sieht er, hey, hier kommen wieder Leute diesen Fluss entlang gefahren. Also du kannst dich dort nicht verstecken. So. Und es ist eben diese Frage, ich baue es jetzt eben so als Theorie auf, aber ihr könnt da selber schon eins und eins zusammenzählen. Haben diese Naha, diese legendäre Naha-Tribe, haben die damit zu tun, auch mit den Angriffen auf diese Goldsuche im 20. Jahrhundert? Diese Geschichte mit dem Kopf mitnehmen, das klingt halt so wie so eine Trophäe, oder? Also es macht kein Tier, aber wir kennen das, bei Menschen kennen wir das ja wohl. Ey, und auch nicht nur bei irgendwelchen Wilden. Es gibt es in der europäischen Geschichte auch oft genug so. Ey, bring mir den Kopf von dem und dem als Beweis, was ist das Trophäe? So. Schrumpfköpfe, was gibt es nicht alles in der Ethnologie? Also das klingt halt so nach menschlichem Verhalten. Und eine der Frage ist, ob eben sich möglicherweise auch in diesem unterirdischen System, wer weiß, wohin führt und was da noch möglicherweise für Lebensräume kommen. Auch da, wir wissen es alles nicht. Aber ich frage nur, ist es völlig undenkbar, dass dahinter noch andere Lebensräume sind, die es... Es muss ja nicht gleich so sein wie bei Ice Age, dass da wirklich ein Dschungel ist mit irgendwie Dinosauriern. Aber dass da vielleicht andere Lebensräume sind, wo du auch im tiefsten Winter eigentlich ganz gut durchkommst, weil es ein bisschen milderes Klima hat. Man weiß es nicht. Aber die Idee ist eben, dass möglicherweise diese Naha-Tribe oder Vertreter von dem sich da in diese Höhlen zurückgezogen haben. Wer weiß, wie weit die gehen. Es gibt sogar Theorien, aber das will ich ja jetzt gar nicht sagen, dass die dann an anderer Stelle in Nordamerika wieder aufgetaucht sind, tausende von Meilen weg. Ja. Aber das ist zu wackelig. Hey, wie überhaupt, dieses ganze Thema ist riesig. Wenn euch das interessiert, recherchiert dort nach. Nahanni, Headless Valley, da gibt es ganz viel. So. Es ist unglaublich. Und, aber die Idee ist, dass da eben vielleicht welche überlebt haben könnten. Und von dort aus immer noch aktiv sind. Es sind dann vielleicht nicht mehr allzu viele, aber es könnte ja sein. Es gibt überhaupt bei den Indianern, nochmal so eine andere Idee. Es gibt bei den Indianern ja ganz oft in Amerika, es gibt so viele Geschichten, aber eine, die ich jetzt noch reinschmeißen möchte, sind die Skinwalker. Skinwalker, das heißt so eine typische Creepypasta, so eine Schauergeschichte. Ein Skinwalker ist so ein Wesen, sehr böse, wo Menschen Angst davor haben. Es kommt aus der Indianermythologie und ein Skinwalker ist... Jemand, der, es ist ein Mensch, das ist entscheidend, es ist kein Fantasywesen, es ist ein Mensch, der mit Tierfällen, mit Tierhäuten sich kleidet, deswegen Skinwalker, und der auf magische Art und Weise irgendwie operiert und der halt den Menschen Stress bereitet, der Menschen tötet, entführt. Das ist ein Skinwalker. Und das ist hochinteressant. Da denkt man sich am Anfang auch, naja, das sind halt so komische Schauergeschichten. Aber wenn du dort genauer reingehst, ich bin da jetzt nicht der Erste, der auf diese Idee kommt, sondern es haben schon einige die Idee formuliert, dass diese Skinwalker, dass es letztens Schamanen sind, Medizinmänner, die eigentlich mal zu irgendeinem Stamm gehört haben und die dann aber aus irgendwann rausgebrochen sind aus diesem Stamm, verbannt wurden, aus welchen Gründen auch immer. Und die dann, und das ist eben auch ein Teil der Anthropologie, vorher haben wir diese ganze naturalistische gesprochen, das ist Neandertaler, aber es ist eben die Frage, ob es auch Menschen gibt, die ausgeschlossen wurden aus der Gemeinschaft der Menschen und die dann sozusagen einen neuen Clan, möglicherweise sogar einen Stamm gegründet haben, was über mehrere Generationen dann gehen kann. Die aber dann komplett raus sind eigentlich aus dem, was unser menschlicher Konsens auch irgendwie ist. Und diese Skinwalker, die gelten halt als extrem bösartig, bosartig. Und da gibt es übrigens, das ist nicht nur so Indianergeschichten. Wenn ich das so vergleiche, finde ich, ist das ganz ähnlich wie diese Zombie-Geschichten, die wir aus der Karibik hören, die im Grunde genommen aus Afrika kommen. Ein Zombie, es ist ein Untoter. Aber da ist es auch so, es ist nicht jetzt einfach nur irgendeine Geistergeschichte, sondern hinter einem Zombie steckt immer auch ein Schwarzmagier. Immer. Ein Zombie kann nur ein Zombie, der wird zombified von einem, durch ein magisches Ritual. Und der wird kontrolliert von einem Schwarzmagier. Es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung wie da, finde ich. So diese Idee, dass also ein Schamane nicht mehr für den Stamm arbeitet, sondern auf einmal wirklich total auf die düstere Seite geht und dann eben nur noch in schwarzen Bereichen sich bewegt. Wenn wir jetzt noch überlegen, uns noch erinnern an etwas, was ich euch auch schon mal an anderer Stelle erzählt habe, diese Wetiko-Geschichte. Das kommt nicht von dort, aber aus einem anderen Teil von Kanada, nämlich dort, wo die Seven Nations sind. Das sind große Indianervölker. Die sind wirklich nicht auf so einem einfachen, primitiven Niveau wie dort im Nordwesten, sondern das sind hier Irokesen und so weiter. Die haben schon wirklich hier, man kann schon von Staatswesen fast schon sprechen. Ja? Und diese Irokesen, die berichten in diesem Wetiko-Phänomen darum, dass es Fälle gab früher, in extremer Not, wenn es extrem harter Winter war und die Leute nichts mehr zu essen hatten. Und das ist in Nordamerika nicht so selten gewesen für die Indianer. Hey, das ist wirklich Wildnis. Und dass wenn ein Krieger, wenn er in große Hungersnot kommt und wenn er nichts mehr essen kann, dann gab es eben diese Geschichten, dass manche von den Kriegern, und Krieger meint halt hier die Stärksten im Stamm, also die männlich im richtigen Alter sind, die kräftig sind, dass manche von den Kriegern durch den vielen Hunger so wahnsinnig wurde, dass es zu Kannibalismusfällen gekommen ist. Und dann haben die kräftigen Krieger haben irgendwelche schwachen Leute, Kinder oder Alte halt dann getötet und aufgegessen. Und die Wetiko-Geschichte sagt, wenn du das machst, wenn du sozusagen diese Tabuschwelle Kannibalismus überschreitest, dass das dann auch was mit deiner Psyche macht. Und möglicherweise eben auch sogar mit deinem Körper. Und dass möglicherweise das so Fälle sind, die sich dann wirklich abspalten und dann tatsächlich eine neue Linie gründen, aber eben eine sehr düstere Art. Ja. Das ist so diese Wetiko-Geschichte. Auch da, kleiner Exkurs. Weil dieser Gedanke so, dass Kannibalismus nicht nur halt etwas uns Unangenehmes ist oder so, sondern das wirklich tatsächlich nachweislich das den Menschen verändert. Das finde ich einen höchst interessanten Gedanken. Und möchte da mal erinnern, kleiner Exkurs hier, Anfang der 90er war das, erinnert ihr euch noch in England an den großen BSE-Skandal? Rinderwahnsinn, Creutzfeldt-Jakob? Viele werden es nicht mehr erinnern, aber es ist schon eine Ecke her, Anfang der 90er. Da gab es diesen Skandal. Es ist bei Rindern, bei Kühen, ist diese Krankheit aufgetaucht, eine neurologische Krankheit. Die Prionen, das sind Eiweiße, die haben sich dort verändert auf negative Art und Weise und haben dann eine neurologische Krankheit ausgesetzt. Deswegen spricht man von Rinderwahnsinn. Die Kühe haben sich nicht mehr verhalten wie immer. In deren Gehirn und Rückenmark haben sich die Prionen, diese Eiweißträger, da hat sich was verändert. Und da ist dann diese Krankheit rausgekommen. Und das Schlimme war, dass der Verdacht war riesig, dass sich diese Krankheit von den Kühen auf den Menschen übertragen kann. Und die menschliche Variante nannte man dann Creutzfeldt-Jakob, also so eine total komplizierte neurologische Krankheit, die man auch nicht heilen kann oder konnte damals. Und es springt sozusagen von der Kuh auf den Menschen über. Was jetzt hier aber das Spannende ist, wie ist es überhaupt zu dieser Krankheit bei den Kühen gekommen? Und ich weiß nicht, ob das der abschließende Stand war, aber das ist jetzt wirklich so, was ich aus meiner Erinnerung ziehe. Aber ich weiß, dass damals in den Anfang der 90er einige Wissenschaftler die These aufgestellt haben, dass diese Prionenveränderung, die dann wirklich physisch messbar ist, ja, und aber eben auch dann das Verhalten, die Psyche von einem Organismus verändert, dass diese Prionenmutation, möchte ich es fast schon nennen, das Ergebnis ist von kannibalischer Ernährung. Kühe sind Vegetarier, Veganer, wenn du willst, und man hat den Kühen im Kraftfutter, in diesem Kraftfutter waren unter anderem Spuren von Kühen, also halt irgendwie kleingeschreddertes Fleisch, und dann hat man das denen halt mitgegeben, ins Kraftfutter mit reingemischt. Und die Idee ist, dass sozusagen, wenn eine Kuh gegen ihre Natur sozusagen agiert, gezwungen wird zu agieren, und sie eine Kuh frisst, Kuh, dass das diese Prionen durcheinander gebracht hat. Und das finde ich eigentlich einen hochinteressanten Gedanken. Übrigens auch, für die unter euch, die Veganer sind, das ist ein gutes Argument, was ich an veganer Stelle immer wieder raushauen würde. Ich selber bin kein Veganer, aber ich gebe euch das zur Hand. Wenn das so Fälle sind, die wir nachweisen können, dass also eine Kuh unnatürlich sich ernährt und dann tatsächlich physisch da was passiert, dass die wirklich physisch und psychisch sich verändert. Also, vor allem auch psychisch, das Verhalten verändert sich. Aber physisch ist auch wichtig, weil es ja dann weitergegeben wird an die nächste Generation. Da könnte man natürlich schon die Frage stellen, ist es vielleicht nicht beim Fleischverzehr auch schon so? Bei Kannibalismus ist das richtig krass. Aber es kann es schon sein, dass wenn eben ein vegetarisches Wesen dauernd Fleisch ist, dass das auch schon so die Psyche vielleicht irgendwie beeinflusst? Weil viele sagen ja, ich meine, der Fleischkonsum würde aus den Menschen auch so ein aggressives Wesen machen. Ich glaube das nicht. Und ich schmeiße auch noch das Gegenargument hinterher. Aber hey, wenn ich Veganer wäre, würde ich das da schon immer mal einen Fokus drauf legen. Hey, was ist hier los? Weißt du? Es ist eben nicht völlig egal, was du isst, sondern dieses zugegeben krasse Beispiel von Kannibalismus, da wissen wir, dass das was auslöst im Menschen. Also zumindest bei den Tieren, bei den Kühen wissen wir es genau. Und bei den Menschen ist es dann wahrscheinlich auch so. Wollte ich nur so rausschmeißen. Gegenargument ist natürlich, weil das ist die Frage, ist der Mensch ein natürlicher Vegetarier, wie die Kuh definitiv? Ja, und dagegen spricht halt, wo auch immer du menschliche Spuren siehst, auch welche, die 200.000, 300.000 Jahre alt sind, hier Speere von Schöning, überall dort sind halt Tierknochen, ja, die haben auch schon Tiere gegessen. Und das heißt, das ist schon vor 200.000 Jahren so. Das ist also dann nicht das, wo wir hier auch oft danach suchen, wie ist auf einmal in der Entwicklung der Menschheit vor ein paar tausend Jahren, wie ist es da so aus dem Gleichgewicht geraten? Wie kam auf einmal das Unheil in die Welt? Da haben wir mal eine eigene Sendung drüber gemacht. Es kam nicht nur durch Fleischkonsum, weil der Fleischkonsum ist schon viel älter. So. Aber trotzdem ist es ein wichtiges Thema irgendwie. So, finde ich, was man bei dieser BSE-Geschichte, dem Rinderwahnsinn, ablesen kann. Und jetzt kommen wir wieder zu diesen Nahani-Leuten, ja? zu dieser Vetiko-Geschichte. Ist es nicht auszuschließen, finde ich, dass eben Krieger oder auch Schamanen, Medizinleute, Leute, die auch wirklich Power haben, dass die durch extreme Not zum Kannibalismus gekommen sind und dass das wiederum bei denen sowas ausgelöst hat, dass die nicht mehr Teil des Stammes waren, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes asozial wurden, dass sie ausgestoßen wurden vom Stamm und dass sie dann aber möglicherweise halt auch weitergemacht haben. Und deswegen ist auch einer der Gründe, warum die dann auch immer wieder den friedlicheren Stamm überfallen haben, weil die Nachwuchs brauchten. Ne? Brauchen junge Frauen, Mädchen, weißt, um sich selber fortzupflanzen. Und diese Idee ist nicht so auszuschließen, so dass es da wirklich noch weitere Gruppen gibt. Ähnlich auch diese Skinwalker-Geschichte, die geht für mich auch in die Richtung. Das gab es dann auch, da wird dann viel dazu gedichtet, manches ist dann vielleicht auch wirklich unglaubwürdig. Aber so im Kern diese Idee, dass ein Schamane gone wrong, weißt du, dass der auf einmal wirklich bösartig wird, das würde ich nicht so ausschließen. Und dass der dann auch Möglichkeiten hat, gerade innerhalb einer Kultur, weißt du, dass der auch einen magischen Einfluss nehmen kann. Auf dich vielleicht nicht. Das ist wie bei Voodoo, weißt du, wenn du jetzt da in die Karibik gehst und irgend so ein Voodoo-Magier, ich glaube nicht, dass der dir oder mir einfach direkt sowas anhexen kann. Das ist immer eine Wechselwirkung, weißt du, bist du auch. Aber wenn du da drin steckst, in dieser Kultur, dann ist es sehr wohl möglich. Und auch diese Zombie-Geschichten, das sind keineswegs nur irgendwie Horror-Geschichten hier für irgendwelche Filme oder Popkultur, sondern das ist Kultur. Und wenn wir jetzt außerhalb stehen, weißt du, als Europäer kannst du drüber lachen. Aber wenn du dort eintauchst, auch in diese Voodoo-Kultur, dann gibt es da auf einmal schon Zusammenhänge. Du bist da vielleicht ein bisschen freier davon, aber die Menschen, die in der Kultur drin sind, die das leben, das ist keineswegs so lächerlich, wie wir das vielleicht abtun würden. Ne? Naja, und das ist ganz grundsätzlich die Frage, ob es eben ja, biologisch andere Menschenlinien gibt, ob die, wie schnell eigentlich sowas funktioniert, diese Geschichte von äußeren Bedingungen, Ernährung, Prionen, verändert sich dann auch die Genetik? Kannst du dann nach 3, 4 Generationen sagen, okay, ihr seid keine richtigen Menschen mehr? Weiß ich nicht. Aber dieses Thema, dass es halt Abspaltungen gibt, das scheint mir schon heiß zu sein. Ich weiß nicht, ob das immer biologisch dann so wird, ob die eine neue Genetik entwickeln, aber dass es sowas gibt wie auch ganz kleine Breakaways. Ich habe mal eine Sendung gemacht, ganz am Anfang, eine meiner ersten Sendungen hier, sollte man mal wieder rauskramen, Breakaway Civilizations. Aber da geht es so ums Große. Ob es nicht wirklich Kulturen gibt, die außerhalb von unserer Wahrnehmung sind. Aber das kannst du eben, diese Idee kannst du auch auf ganz klein geben. Es kann auch kleine Breakaways geben, die dann wiederum über mehrere Generationen vielleicht ihr eigenes Ding machen und die komplett irgendwie im Widerspruch vielleicht sogar stehen zu dem, was für uns Konsens ist, so eine gewisse Friedfertigkeit, wie auch immer. Das sind so diese Fragen, denen man da nachgehen muss. Jetzt kommen wir so zum Ende und wenn wir jetzt mal das alles so betrachten, warum ist es überhaupt interessant, dieses Thema? Warum spreche ich da zu euch und widme dem auch selber meine Zeit und forsche da ein bisschen? Warum finde ich das interessant? Ist das nicht alles nur Fantasie oder irgendwie zum Entertainment, zum späteren Stunde eine kleine Schauergeschichte mal erzählen am Lagerfeuer? Nee, hier geht's um wesentlich mehr. Es ist, wie ich eben eingangs schon aufgezeigt habe, ist unser ganzes Weltbild, unser modernes Weltbild, das basiert so sehr auf diesem 19. Jahrhundert, auf diesen Ideen von Darwin. Und aus meiner Sicht liegt es wie Mehltau über unsere diese Dogmen und verhindern, Dinge neu zu bewerten, verhindern, wirklich einen wahrhaftigen Blick zu bekommen, auch auf diese Frage, wer ist der Mensch? Und das sind zentrale Fragen, wer ist der Mensch? Ja, es ist dieses, ich bin sicher, ich bin optimistisch, sicher ist vielleicht das falsche Wort, aber aus meiner Einschätzung, ich glaube, wir stehen wirklich vor einer großen Ära an neuen wissenschaftlichen Entdeckungen, wo wir wirklich Zusammenhänge entdecken und möglicherweise auch dann ganz viel daraus ziehen können, Erfindungen, die unsere Probleme lösen können. Da bin ich überzeugt davon so. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns endlich mal frei machen aus diesen Dogmen, die uns total einschränken, die aus dem 19. Jahrhundert kommen. Und gerade bei so zentralen Fragen, was ist eigentlich der Mensch? Was ist Leben? Wie entwickeln sich diese Dinge? Da ist eben diese rein materialistische Weltsicht, die halt das Seelische, dieses Feinstoffliche komplett ausklammert, die ist ungeeignet. Die führt uns komplett in die falsche Richtung. Und ich finde, bei diesem Thema wird das auch wieder so deutlich, bei Anthropologie, wenn du es anschaust. Also wenn wir heute so auf diese Versuche von den Sowjets in den 50ern schauen, Schimpansen mit Menschen zu kreuzen, ganz abgesehen, wie widerlich das ist, lachen wir darüber. Hey, wie verrückt ist das denn, Mann? Das ist aber nicht so lange her, das ist 50er Jahre. Da gab es schon Atomkraft. Versteht ihr? So, da haben trotzdem Wissenschaftler so gedacht. Und ja, wenn ich mir das so anschaue, das können wir heute auch erkennen. Heute, ich spreche da oft drüber, über diesen faustischen Trip, nur erkennen ihn die Menschen heute nicht. Aber in ein paar Jahrzehnten wird uns das, so hoffe ich doch, genauso grotesk erscheinen, wenn wir auf die heutige Zeit schauen und was sich da zum Teil die Wissenschaft angemaßt hat, einzugreifen. Stichwort rund um dieses ganze Thema, habe ich auch schon viel drüber gesprochen, das Verhältnis Mensch-Mikrobiologie, das Verhältnis Mensch zu Viren, diese ganzen Vorstellungen, das scheint mir, das ist eben dieser faustische Trip. Man weiß nicht wirklich über diese Dinge, aber man hat sein ideologisches Fundament und das bestimmt unsere Wissenschaft. Und da müssen wir uns befreien davon. Und das ist die Voraussetzung, um zu dieser neuen Ära zu bekommen, wo wir so viele Dinge, die wir jetzt über lange Zeit falsch interpretiert haben, um die mal klarzustellen und dementsprechend auch da neue Technologien zu entwickeln können, ganzheitliche Technologien. Die Voraussetzung ist, dass wir uns da eben lösen aus diesem 19. Jahrhundert, dass wir uns da freimachen, dass wir uns emanzipieren. Wir brauchen tatsächlich so einen neuen Humanismus. Humanismus heißt ja nichts anderes, als dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Aber die Frage, was ist der Mensch, da müssen wir jetzt uns endlich mal lösen aus diesem reinen Evolutionsdenken, wie es ein Darwin uns schon gegeben hat. Und weil dieser Darwinismus, könnte man sagen, na ja, das war doch damals Mitte 1900, was hat das heute noch für eine Bedeutung? Aber ich sage euch, wenn ich jetzt das Thema Transhumanismus reinschmeiße, das ist auf einmal bei ganz vielen von euch, wird man hellhörig. Das hat schon eine Bedeutung, offensichtlich für unsere jetzige Zeit. Diese Themen hängen aber zusammen. Der Transhumanismus ist auf demselben Zeitstrahl oder auf demselben Energiestrahl wie Darwinismus. Wie soll ich das beschreiben? Also, nennt man das einen Vektor? Ich glaube, so in der Mathematik. Also so eine Kraft, die in eine Richtung geht. Ja? Und wenn wir das so aufzeichnen würden, dann würden wir am Anfang von diesem Vektor würden wir so Leute wie Darwin nehmen und schon sein Großvater Erasmus Darwin, diese ganzen Mechaniker. Und die haben etwas ausgelöst und einen Impuls in eine Richtung gegeben. Dann nehmen wir diesen Vektor, da ging es los, hier irgendwo bewegen wir uns. Und wenn wir jetzt diesen Vektor aber weiterverfolgen in die Zukunft, das ist Transhumanismus. Das ist eine in sich geschlossene Linie so. Das, wohin heute diese transhumanistischen Ideologen uns hinschicken wollen, das ist die Weiterentwicklung aus dem Darwinismus heraus, aus diesem falschen Weltbild. Deswegen ist es auch verkehrt, von Anfang an verkehrt. Und am besten wird es sichtbar bei den Huxleys, bei der Familie Huxley. Peter Huxley, der galt als Darwins Bulldogge. Der war zu Lebzeiten von Darwin, war das der Mann, der diesen Wissenschaftsstreit und dieses neue Dogma und das alte Dogma zertrümmern. Wo ich ja dabei bin, weil das alte Dogma kam von der Kirche, verstehe ich ja, dass das obsolet war, es musste weg. Aber der das wirklich so durchgefochten hat, diese Kämpfe, das war Peter Huxley. Und dem seine Nachfahren, ich weiß jetzt nicht, wie viele Urs da dazwischen stehen, aber dem seine Nachfahren sind dann die uns sehr bekannten Julian und Aldous Huxley, die beiden Brüder. Aldous Huxley, der diese bekannten Bücher geschrieben hat, Schöne neue Welt, kleines Programm. Und noch interessanter, Julian Huxley, der Begründer war von UNESCO und der Erfinder ist von dem Begriff Transhumanismus. Den hat der Julian Huxley erfunden, er hat in seinem Buch geschrieben als erstes. Und da kannst du genau sehen, diesen Zeitstrahl, den kannst du auch mit Personen besetzen. So, das ging los, da war dieser Peter Huxley, dann mehrere Generationen später sind, das ist jetzt in unserer Zeit oder schon ein paar Jahrzehnte her, die Huxley-Brüder und die Vision, die dir aufzeigen, Transhumanismus, wo es hingeht. Deswegen ist dieses Thema relevant. Denn um was es hier geht, ist, ich zeige nicht auf, wie die Wahrheit ist. Die Wahrheit des Menschen ist ein Mysterium, wir wissen es nicht. Und ich habe kein Problem damit, das ist unendlich groß. Und da mag es verschiedene Möglichkeiten geben. Es ist auch total interessant, sich damit zu beschäftigen. Aber entscheidend ist, dass wir aus diesem Narrativ rauskommen, was eine lineare Entwicklung predigt. Und das ist im Grunde genommen rein mechanisch. Das ist eben dieses mechanistische Weltbild. Kausalkette, das führt zu dem, führt zu dem, führt zu dem. Aber hey, das der Spirit, der hat halt keinen Platz da drin. Deswegen ist auch dann, sind diese Bewertungen so falsch. Und wenn wir uns heute so anschauen, manche Dinge sind so grotesk, dass wir nur den Kopf schütteln und so. Wie konnte die nur? Was ist das für eine Wissenschaft? Aber hey, das ist genauso heute. Dieses Faustische, dieses über der Natur sein. Heute, ich kritisiere das, dafür werden dann Leute wie wir, werden dann eher als die Verrückten dargestellt. Aber hey, ich bin mir sicher, in ein paar Jahrzehnten oder ein paar Generationen wird man sehen, das, was heute so Stand der Wissenschaft ist, ist zum Teil genauso grotesk, faustisch wie diese Forschung aus den 50ern oder Piltdown Man, all diese Sachen. Das heißt nicht, dass alle Wissenschaft falsch ist, auch nicht in der Anthropologie. Aber das ist, wo wir heute stehen. Wir brauchen einen neuen Humanismus. Wir brauchen einen erweiterten Humanismus, einen echten Humanismus. Es geht um diese Frage, was ist der Mensch, wer ist der Mensch? Und wir müssen uns einfach jetzt mal freimachen aus dieser rein mechanischen Denkweise, wo der Mensch auch nur das Ergebnis ist von biochemischen Reaktionen, die wiederum von Genetik kommen. All diese Sachen. Wir müssen uns frei machen von diesem rein materialistischen Blick auf den Menschen. Und dafür, finde ich, dient dieses Thema ja, Kryptoanthropologie oder halt die Frage der Herkunft des Menschen. Die hilft uns, einfach uns frei zu machen, weil wir erkennen, was für ein unfassbaren Bullshit da zum Teil gelehrt wurde und was zum Teil heute noch in den Lehrbüchern steht und was heute noch irgendwie den Menschen so eingeimpft wird. So diese Idee vom Halbmenschen, Halbaffen, Vormenschen. Ich meine, auch in der Popkultur, wenn du schaust, was da in Filmen, was da alles kommt. Und letztens wissen wir so gut wie nichts wie Menschen waren vor langer Zeit. Die mögen tatsächlich anders gewesen sein. Vielleicht gab es mal Riesen, vielleicht gab es Zwerge, ey, die, wer weiß. Aber so wie es in diesem darwinistischen Modell dargestellt wird, so ist es ganz sicher nicht. Und dafür dient dieses Thema, diese Sendung. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare, auf die Diskussion, die es möglicherweise auslöst. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Einschalten. Bleibt uns weiter gewogen, wir brauchen euch. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächstes Mal. Ciao.